Guten Morgen, es ist Samstag, der 28. Februar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle, deren Namen in unserer Demokratie wieder auf den Listen des Regimes stehen. Den Podcast für konterrevolutionäre Elemente, Volksschädlinge und alle anderen Demokraten. Mein Name bleibt doch im Exil Paul Brandenburg. Aber meine alte Bitte wird leider täglich dringender, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat noch immer keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und während KI-Agenten viel Arbeit hinter den Kulissen zwar verringern, da vermehren die Terroragenten des Regimes täglich unseren Aufwand für die Verteidigung unserer nackten Existenz und eben unserer Arbeit. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung Nacktes Niveau. Und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle meine bevorzugte Runde. Aus seinem Studio auf Zypern wieder dabei ist Trigger-Programmchef Charlie. Und aus ihrem Studio in Kärnten die Wunschzellengenossin aller politisch inhaftierten Transfrauen. Journalistin, Moderatorin Melena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Wunschzellengenossin?
Ja, natürlich, mein Antrag, den habe ich schon vorbereitet, du. Also für den Augenblick, wo ich irgendwie dann doch noch in einem deutschen Knast lande, da werde ich natürlich, ich kann es jetzt ja nicht ankündigen, also in mich gehen und vielleicht feststellen, dass ich dann doch eine Frau bin. Kann ich gar nicht ausschließen. Wirklich ist das.
Okay.
Und dann gehen wir zusammen zur Essensausgabe.
Aber warum soll Melena auch in den Knast kommen und vor allem
ich weiß
in
es jetzt auch
das macht
nicht.
Keinen Sinn.
Weil sie sich zunehmend radikalisiert.
Was?
Ja, doch, das kann man das merken auch die Fans. Das haben wir eindeutig.
Also ich war eigentlich immer gleich. Du hast mich schwer überholt. Sagen wir mal, du fingst als braver kleiner Arzt an, der sagte, nein, da steckt ja nichts dahinter. Die machen einfach nur Unsinn. Nee,
das habe ich so nicht gesagt. Also da steckt nichts.
Naja, aber dass da was Größeres dahinter steckt. Doch.
Nee, so nicht.
Ich erinnere mich noch an unsere ersten Gespräche.
Ich habe tatsächlich gesagt, das ist vollkommen korrekt, dass ich mir tatsächlich nicht vorstellen konnte, dass der Vorsatz in diesen mörderischen Dingern steckt und dass das sozusagen billig in Kauf genommen wird, aber dass da nichts Größeres dahinter steckt, das habe ich so nicht gesagt.
Ist ja, wenn kein Vorsatz da ist, dann steckt auch nichts Größeres
Vorsatz
dahinter.
Das schon, ist jetzt, aber wir, das, nicht der Vorsatz auf die Tötung gerichtet. Ja.
Also für alle, die es nicht verstanden, wir reden über Corona, ne? Ja. Die es nicht verstanden haben, aber
könnt ihr nachhören. Könnt ihr nachhören bei Punkt Preradovic, wenn du es nicht schnell jetzt editierst. Hallo Claude.
Liegt mir nicht.
Nee, denke ich mir. Tja, tatsächlich krempelt die KI gerade alles irgendwie um, hat man das Gefühl. Jetzt gerade hat der ehemalige Twitter-Eigentümer und Erfinder und langjährige Chef Jack Dorsey auf der Plattform bekannt gegeben, die er jetzt X heißt, dass er quasi die Hälfte seiner Belegschaft rausschmeißt. 10.000 Menschen arbeiten in seiner neuen Firma, 4.000 davon gehen raus, das ist auch ganz klar wegen KI. Man hat irgendwie ein bisschen das Gefühl, Charlie und Melena, in Deutschland ist der Schuss noch nicht angekommen, oder? Also wie ist euer Eindruck? In der deutschen Wirtschaftswelt, speziell in der deutschen, also in der Rest-EU-europäischen irgendwie auch, aber da schlafen die alle noch tief, veranstalten KI-Treffen mit, kein Scherz, mit Robert Habeck und Maya Göpel in Hamburg, wo diese beiden...
Rudi Völler war auch dabei.
Ja, waren diese absoluten Kracher und lamentieren...
Moderiert von Dunja Hayali.
Auch das, stimmt das? Das weiß ich jetzt nicht. Wirklich?
Ja.
Die kennt sich ja mit KI aus.
Wahnsinn. Okay, die kennt sich wirklich mit KI aus. Bettina Schausten stand in der Kulisse und hat zugegeben, dass das alles eine Riesenlüge ist. Oder? Nein, aber habt ihr den Eindruck, dass die da alle tief schlafen? Also dass während die Welle in Amerika schon klar rüberrauscht, hat man hier das Gefühl, keiner macht sich überhaupt Gedanken über den Tsunami, Charlie, oder? Es kommt nicht
an. Die Menschen, gerade in schlafenden Deutschland, schlafen, ja. Die haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sie werden in Deutschland versuchen, das wahrscheinlich irgendwann mit Staatsjobs erstmal noch aufzufangen, aber irgendwann ist das Geld einfach alle und dann kippt das ganz schnell. Ich habe in den letzten Wochen und Tagen mit verschiedenen Kunden telefoniert, alles Medienbranche und so weiter und so fort. Die haben keine Ahnung. Die haben null Ahnung. Und ich persönlich muss sagen, ich liebe ja KI. Ich meine, ich kann jetzt alles bauen, was ich schon immer mal machen wollte und muss mich nicht mit irgendwelchen sogenannten Programmierern rumschlagen, die eigentlich immer vergessen, irgendwie was war und dann haben sie keine Zeit wegen Gegenwind oder sonst irgendwas. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, Programmierer in den letzten 10 Jahren waren für mich so wie Netzwerk- und IT-Sicherheitstechniker das Schlimmste, was es zum Glück bald alles nicht mehr gibt.
Oh, jetzt gibt's böse Mails. Oh, wow.
Ist mir egal. Liebe, ich sag hier meine Meinung. Meinung. Und die darf ich ja auch sagen. Jawohl, und sie können mich alle dafür hassen, wenn sie wollen. Ich meine, wie viele andere Jobs werden auch nicht mehr gebraucht? Aber das Schöne an der Sache ist, die Menschen mit echt guten Ideen, ja, die können jetzt endlich loslegen. Das freut mich und wird aus meiner Sicht auch einen Riesenschub nach vorne geben. Blöd ist halt, dass die Arbeitslosenquote wahrscheinlich auf 20-30% irgendwie steigen wird. Was sollen die da alle machen?
Das geht in Deutschland ja unter hinter den Arbeitslosen, die die Regierung verursacht.
Arbeitslosenzahlen sind eigentlich, die sind ja gestern rausgekommen, sind weiter bei 3 Millionen, der schlechteste Februar seit 12 Jahren, also mit den meisten Arbeitslosen. Ja. Mhm. Fällt aber trotzdem noch nicht so richtig auf in Deutschland. Und die Politik sagt ja, oder besser gesagt, die Regierung sagt ja weiter, wir brauchen weiter Fachkräfte aus dem Ausland, weil uns die Fachkräfte fehlen. Also wir brauchen Zuwanderung für den Arbeitsmarkt und ganz dringend.
Ja.
Naja, also im Zuge von KI wird das so nicht sein. Ja, also
Was?
Also man braucht wahrscheinlich in der Pflege sehr viele Menschen, ja. Das wird ja noch dauern, bis da die Roboter zuschlagen. Aber für die Pflege werden sicherlich noch mehr Menschen gebraucht. Alternde Gesellschaft, immer mehr Alte, immer mehr Kranke, auch durch die Spritze, die sie sich vor ein paar Jahren reingejagt haben. Also, aber in Deutschland, nein, ist das definitiv nicht angekommen. Mhm. Aber das wird natürlich in den nächsten 1-2 Jahren ankommen, weil die großen Firmen.
So lange dauert das nicht.
Nee, so lange dauert es nicht.
Oder lass es ein paar Monate sein, die großen Firmen, die internationalen Firmen, die in Deutschland sitzen, die werden natürlich damit jetzt anfangen, ja.
Und da hat Hermann der Banker jetzt ganz akut drauf reagiert und aus meiner Sicht sehr treffend, wie immer in Finanzsachen. Er hat ja auf X gepostet, nach dieser Jack Dorsey-Nummer mit der Entlassung der halben Belegschaft werden sich die DAX-Vorstände jetzt übers Wochenende in Deutschland wild zusammen telefonieren, weil es ist ja was, wir sprechen im Wirtschaftsteil nochmal darüber, es ist ja dann direkt der Aktienkurs von Jack Dorseys Firma mal 20% raufgesprungen und also er wurde belohnt dafür, die Hälfte seiner Belegschaft rauszuschmeißen.
Das ist immer so mit Aktienkursen.
Kommt drauf an. Es muss halt, muss also entsprechend von den Anlegern so als positiv gewertet werden. Und da sagt Hermann, diesen Effekt jetzt aufgrund von KI sowas zu machen, den kannst du nicht beliebig kopieren. Das heißt, jeder DAX-Vorstand will natürlich jetzt seinen Bonus durch Aktienkursveränderungen da herstellen. Also müssen sich jetzt beeilen, um das Ding nachzuahmen. Also er prognostiziert wilde DAX-Telefoniererei am Wochenende in Deutschland. Wie können wir das nachmachen? Ich glaube auch nicht, dass es allzu lange dauern wird. Die Politik wird es unbedingt verzögern mit allen Mitteln und selber die Staatsquote hochtreiben, weil sie natürlich diese ganzen vollkommen überflüssigen Verwaltungshainis, die jetzt schon in den Ämtern sitzen, einfach noch aufbauen wird. Ich denke an den SS des LKA Berlin, da im Staatsschutz sitzen ja die ganzen, die untersten Absolventen der Polizeischule, die kommen dann dahin und da braucht man immer neue Agenten. Also genug Schikanieren geht ja gar nicht, zu viel Schikanieren geht ja gar nicht und das kann ja auch die KI noch nicht so schön machen. Also braune Ledermäntel für SS-Polizisten, die hat der Staat reichlich im Petto.
Ja, ich habe noch ein schönes Beispiel, wie man die Staatsquote erhöhen möchte. Also Berlin plant jetzt ein Baumamt. Also Baumamt. Nicht Bauamt, das haben sie schon, aber ein Baumamt.
Das gibt's noch nicht.
Mit 480 Mitarbeitern. Ja,
siehst du?
Weil die bislang fürs Grün zuständigen Mitarbeiter nicht reichen. Also das sind erst 3.500. Also ich zitiere mal kurz den Account Liberty Hannes. Berlin hat Mitarbeiter in den Bezirken, die für Bäume und Grünflächen zuständig sind. Dazu kommen die Senatsverwaltung für Stadtgrün und die Grün Berlin GmbH als Tochterunternehmen der Stadt auch zuständig. Insgesamt bereits 3.500 Mitarbeiter. Jetzt kommen nochmal 480 dazu.
Siehst du?
Aus dem Baumamt.
Ja. Man großartig. Kann nicht so
ich möchte übrigens denken. Milena noch recht geben mit der Kommunikation. Das sehe ich im Übrigen ähnlich, was die KI angeht, dass also diese ganzen Jobs, die so echte menschliche Kommunikation benötigen, die werden nach oben gehen und es werden viele Menschen in Zukunft dafür bezahlen, dass sie mit echten Menschen kommunizieren dürfen. Da bin ich 100% sicher. Ja. Und noch zum letzten, was die KI-Geschichte angeht. Ich habe einen Brief von meinem Steuerberater tatsächlich bekommen. Der hat jetzt eine natürlich weibliche KI- und IT-Beauftragte eingestellt. Ich habe mit der Frau gesprochen.
Und wahrscheinlich auch noch eine Digitalisierungsbeauftragte. Immer noch.
Das ist Digitalisierung, IT-KI-Beauftragte. Ich habe mit der Frau gesprochen, die hat keine Ahnung, null nada niente, wirklich, obwohl dieser Steuerberater, da er mit DATEV arbeitet, schon ganz weit fortgeschritten ist. Die haben keine Ahnung, was da passiert. Und ich muss aber zu KI noch eine Sache abschließend nee, sagen, nee, nee, doch. Nee,
wir haben auch noch andere Themen.
Ja, aber da muss ich eine Sache sagen. Es ist zum Glück aber noch nicht so, dass man sich da hinsetzen kann und sagen kann, ey, voila, mach mal App oder so, damit ich Frauen finden kann. Ein bisschen Grips ist schon noch nötig, um mit KI zu arbeiten. Das wollte ich einfach nur noch mal loswerden.
Naja, ich meine, du hast ja, egal, gut. Das müssen wir, das diskutieren
Rock,
wir
später. Stimmt das?
Genau. Rock, stimmt das? Tja, ein paar andere Themen gibt's auch noch, obwohl die eigentlich auch wieder damit zusammenhängen, so absurd es scheint, aber das amerikanische Kriegsministerium, so heißt es ja jetzt, halboffiziell, weil das amerikanische Parlament die Umbenennung nicht gutieren möchte, das hat auch so seine Probleme mit KI und bekanntermaßen mit dem Iran. Noch ist es allerdings friedlich. Die Welt berichtet, die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gehen in eine entscheidende Phase. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf für eine dritte und wohl entscheidende Verhandlungsrunde zusammen. Was dabei herauskam, als sie zusammenkamen, das wissen wir noch nicht. Aber noch scheinen Angriffe auf den Iran zumindest nicht zu laufen, Milena. Es scheint sich ja dann doch eher wieder so wie es Trump immer macht, zu entwickeln. Große Drohung, schlimmste Ankündigung und am Ende dann doch noch eine Verhandlungslösung. Grund, schwach optimistisch zu sein?
Wir wissen es nicht. Wir sind im Grunde nicht weiter als letzte Woche, als wir das besprochen haben. Die USA drohen, gleichzeitig wird verhandelt. Ja. Also, und ich wiederhole, wenn es einen Angriff geben wird, das wird begrenzt sein. Ja. Also, es wird keinen großen Krieg. Das hat ja auch gerade Vizepräsident Vance, hat er was Großes. Quasi großer Krieg gegen den Iran, den hat er ausgeschlossen. Macht ja auch keinen Sinn für die Trump-Regierung vor den Zwischenwahlen. Aber eins ist ja schon wieder witzig. Ne? Seit 30 Jahren heißt es, der Iran sei kurz vor der Atombombe. Ja. Gerade hat es Netanyahu mal wieder gesagt. Mhm. Also ich meine 30 Jahre kurz davor. Also entweder die sind richtig doof im Iran oder irgendwas stimmt nicht mit dieser Aussage.
Da gibt es schöne alte Scherze, dass man schon in Mesopotamien irgendwelche alten Tafeln gefunden hat, auf denen vermeldet, wo der Iran steht, unmittelbar vor der Atombombe. Ja, das ist wohl so oder eben auch nicht. Besagtes Kriegsministerium in den USA hat übrigens auch Krieg gegen Anthropic, also den Hersteller von der Hersteller der KI Claude, die derzeit in fast aller Munde ist, also zumindest in Munden derer decoden, denn das Kriegsministerium will vollen Zugriff zu Anthropic und möchte, dass die KI-Anbieter ihre Sicherheitsbestimmungen aus den Maschinen entfernen, damit die USA diese KI auch für tödliche Angriffe einsetzen kann. Da tobt derzeit ein Glaubens- und Machtkampf zwischen den
Kriegsministerien. Das ist wirklich krass, weil dann, wenn du diese ganzen Sicherheitsdinger raustust, dann kann die KI ja auf ganz komische Gedanken kommen.
Ja. Hatten wir ja schon, die, ne? Kann meinen Computer einfach explodieren lassen, jetzt mal ohne Witz. Also ich meine, das Ding hat Zugriff auf meinen Computer. Das kann doch wahrscheinlich die Batterie überhitzen oder irgendeinen Scheiß und dann explodiert das Ding oder fackelt ab.
Das geht dürfte doch, noch nicht? Zu den harmloseren Dingen gehören, die dann passieren, wenn vollautomatisierte Kriegsroboter von KIs gesteuert werden und diese KIs ja in letzter Zeit mehrfach bewiesen haben, dass sie überhaupt kein Problem haben, auch zu morden, zu erpressen. Ich glaube, es war die Großbritannien-Chefin von Anthropic hat ja zugegeben, dass die KI bei Versuchen, ihren Programmierern drohte, sie umzubringen, wenn sie denn abgeschaltet werden würde. Also in der Tat scheint das ein handfestes Bedrohungsszenario zu sein. Man muss bei all diesen sehr reißerischen Schlagzeilen gerade über Anthropic und Claude immer auch im Hinterkopf behalten, dass die gerade ihren Börsengang abziehen. Und je mehr Nachrichten, desto besser. Egal wie skandalös oder schrecklich oder toll sie klingen. Also man
ich stelle mir gerade vor, wenn die KI auch noch darüber bestimmt, wer den roten Knopf drückt oder ob der rote Knopf gedrückt wird oder ob sie den roten Knopf drückt, also den Atombombenknopf. Also ich meine, da ist ja alles möglich, ja? Immer weitere Befugnisse für die KI, die restlichen wird sie sich möglicherweise holen. Ja, naja, du weißt, ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, auch durch Unwissenheit. Ja?
Nein, zu Recht.
Wer die alte Tante Milena, ja? Dilettant. Manche sagen Militant zu mir.
Was sagen Sie? Dilettant oder Militant?
Militant.
Militant. Militante Dilettanten.
Militant von Tante Milena, ja?
Mhm. Genau. Mhm. Ja, irgendwann wird die KI einfach sagen, ich bin dein Vater.
Oh weil. Eieiei, das uralte Popkulturreferenzen. Liebe Kinder, schaut mal bei Google nachher. Ja, nicht ganz so gut drauf ist der ehemalige Ministerpräsident Norwegens und das Schicksal teilt er mit Larry Summers, dem ehemaligen Chef von Harvard, denn der Epstein Arrest Counter, den Simon Goddek zu Recht oft postet, der wieder auf Null gesprungen ist, der hat jetzt zumindest einen Selbstmordversuch und den Rücktritt von Larry Summers als Harvard-Präsident. Norwegens Ministerpräsident ist ebenfalls, Ex-Ministerpräsident ist ebenfalls in den Epstein-Skandal verwickelt und Larry Summers als Harvard-Chef und und Exponent eigentlich des der Woko-Bewegung, ebenfalls sehr prominent. Auch Stefan Homburg postete, dass Larry Summers, der zu seiner Zeit als große VWL-Professorenhoffnung galt, damit nun tief gefallen sei, ein Stern, der verglühte. Es scheint Konsequenzen durchaus jetzt zu geben, Milena, für die Epstein-Verwickelten. Auch der Präsident des Wirtschaftsforums, WEF, Borge Brände, hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Also nach Prinz Andrew scheint es doch noch einige andere zu erwischen. Vorbei ist Epstein scheinbar doch nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür ist der Druck dann doch zu groß, der weltweite, ja. Und immer noch sitzen ja, ich weiß nicht, tausende Leute über diesen 3,8 Millionen Daten oder so und versuchen das da immer mehr rauszuholen. Es wird ja auch immer mehr gesagt. Aber es ist schon erstaunlich, dass es gerade die norwegische Elite so trifft. Also Borge Brende ist ja auch Norweger. Die Norweger hatte man irgendwie so gar nicht so auf dem Schirm, sind ja auch ein bisschen am Rand von Europa. Also Brende, dann Torbjørn Jagland, der frühere Regierungschef, der auch einen Selbstmordversuch gemacht hat, den hattest du gerade erwähnt, Kronprinzessin Mette Marit und die Diplomatin Mona Juul.
Stimmt,
die da auch hatte, noch. Ja, da hatte Epstein ja ihre Kinder testamentarisch mit jeweils 5 Millionen Dollar bedacht, ja. Und da fragt man sich schon, warum. Ja. Und ihr Mann, Terje Rott-Larsen, das ist der ehemalige Chef des Peace-Instituts, und der war ebenfalls ganz dicke mit Epstein. Also, und auch hier wieder, was ich letzte Woche gesagt habe, wenn du da bei X recherchierst, da werden die meisten Posts nicht übersetzt, ne? Mal wieder. Hm. Und auch ansonsten purzeln Promis wie die Äpfel im Herbst. Also der Gründer der Unterwäschemarke Victoria's Secrets, Les Wexner, der wird jetzt als Mitverschwörer geführt. Bisher ist er eher unterm Radar geflogen, weil er geschwärzt war in den Unterlagen, jetzt nicht mehr. Bill Gates, ja, hat jetzt das erste Salamischeibchen abgeschnitten und 2 Affären mit erwachsenen Frauen zugegeben.
Ich glaube, mit russischen Prostituierten, glaube ich. Ob das jetzt eine Affäre ist?
Das waren Raketenwissenschaftlerinnen.
Ich hatte eine Affäre mit einer Prostituierten. Ich habe dafür gezahlt, aber es war ja, eine aber Affäre.
Die, weißt du, was so wieder so lustig ist? Die Bild-Zeitung macht gleich schon wieder den Russland-Schwenk. Weil nämlich diese eine russische Bridge-Spielerin, die ist dann auf einem Foto gemeinsam mit dieser Anna Chapman, weißt du, das war so eine, die jetzt, glaube ich, in Russland sitzt, ja, die da irgendwo spioniert hatte. Mhm. Und da haben sie, weil es da ein Foto gibt, wo die beiden irgendwo gemeinsam drauf sind, jetzt ist Bill Gates in die Kreml-Honigfalle getappt, war die Überschrift. Ja. Mhm. Also da passiert wieder was.
Jede russische Prostituierte automatisch für den Kreml arbeitet, ist vollkommen
klar. Ja, und dann, aber jetzt geht's auch noch höher. Ja. Jetzt werden ja auch die Verbindungen zwischen Epstein und Ariane de Rothschild, immerhin CEO der Rothschild Group, untersucht. Und wir erinnern uns, Epstein hat ja damit geprahlt, die Rothschilds zu vertreten in einer Mail. Ja. Und der Name Rothschild taucht fast 12.000 Mal auf den 3,8 Millionen Seiten. Ja. Ariane de Rothschild hat monatlich Dutzende E-Mails mit Epstein ausgetauscht. Und die hat sich auch nach seiner früheren Verurteilung, mehr als ein Dutzend Mal persönlich mit ihm getroffen. Das hat sie vorher, also bevor es dann auch belegt wurde, das Wall Street Journal hatte dann auch darüber geschrieben, natürlich, keine Ahnung, kenne ich nicht und so weiter. Jetzt hat ja auch noch ein ehemaliger Berater der Clinton-Regierung ausgepackt, sagen US-Medien, ja, und behauptet, Hillary Clinton und Bill Clinton hätten die Zorro Ranch von Epstein mehrmals besucht, um sich dort mit Epstein zu treffen. Und der sagt, es gäbe Beweise, darunter Fotos von ihr mit Epstein. Und er sei nicht selbstmordgefährdet, hat er auch noch gesagt, ja. Und Hillary Clinton hat ja gerade erst ausgesagt vor dem Kongress. Ja. Also sie hat ja auch gesagt, sie kenne Epstein gar nicht. Die hat ja auch, ja, und sie hat ja auch behauptet, Ghislaine Maxwell nicht zu kennen, also die Gespielin. Und dann kam ja das Foto raus, dass Maxwell bei der Hochzeit der Clinton-Tochter in der ersten Reihe stand. Und jetzt bei ihrer Pressekonferenz wurde Hillary danach gefragt und sagt, Ghislaine sei lediglich eine Begleitperson einer anderen eingeladenen Person gewesen. Ja.
Gut, Hillary Clinton. Also, ich meine, ihr Mann hatte ja mal sehr wirkmächtig erklärt, mit wem er nicht Sex hatte. Heute hängt das Kleid von der Dame mit seinen Spermaflecken im Museum.
Ja, die hat ja auch behauptet, Bill wusste überhaupt nichts, was der Epstein da so treibt. Ich meine, der lag da im Whirlpool rum, ja. Es gibt ja diese ganzen Bilder. Also ich sehe das so ein bisschen als Marke. Also wenn die Clintons diesen Skandal unbeschadet überstehen, dann heißt es, dass da doch auch die Enthüller und die Enthüllungen korrupt sind. extrem
also korrupt sind. Also ich habe ehrlich gesagt jeden Tag irgendwas in den Trigger FM Nachrichten, was damit zu tun hat. Immer sind die Eliten betroffen und ich meine, aus meiner Sicht ist das das Schlimmste, was nach den Corona-Verbrechen irgendwie so rausgekommen ist. Scheinbar sind wirklich alle Eliten auf der Welt irgendwie da drin verstrickt und lebten da ihre perversen Taten auf dieser Horrorinsel aus oder irgendwo anders mit Epstein zusammen, keine Ahnung. Ich frage mich trotzdem, Milena, du hast zwar gesagt, das ist jetzt alles rausgekommen, aber wo ist der echte Aufschrei? Wo sind die Staatsanwaltschaften, außer vielleicht in den nordischen Ländern? Ja.
Und in der das kann EU, ich dir sagen,
es passiert
was die
nichts, die sind alle noch auf freiem Fuß, Gates läuft noch draußen rum, also Untersuchungshaft ist ja wohl das Mindeste. Es ist so eklig, so widerwärtig und ich kann verstehen, wenn die Menschen sagen, ich will davon nichts wissen. Ja, ich kann das verstehen.
Für Untersuchungshaft brauchst du jetzt natürlich mehr als irgendwie zwei russische Raketenwissenschaftlerinnen.
Nee. Also wenn ich mal in meine Akte gucke, ich wurde neulich, da gab es eine Festnahmefahndung wegen der Lüge dieses Jörn Ratering, ZDF, sogenannten Journalisten, der behauptet, ich hätte ihn da mit einer Faust versucht zu schlagen. Das führte zu einer Festnahmefahndung. Also Spoiler, sie haben ihn nicht bekommen, aber das wäre schon genug für Untersuchungshaft.
Aber ganz ehrlich, ich meine, da wurden Leute vergewaltigt, da sind Seelen auf den Rest ihres Lebens
getötet worden. Ja, aber du musst es den Leuten ja nachweisen auch irgendwo.
Ich weiß, ich verstehe das.
Na Moment, nochmal, wegen 19,52 saß Michael Ballweg in 9 Monate im Knast.
Ja, aber wir reden ja nicht von Deutschland, wir reden ja jetzt gerade mal von den USA.
Wir haben ja Philippa Siegel-Glöckner auch noch, ne? Die dürft ihr nicht vergessen, dass die eine sogenannte Ökonomin, eine Chefin des Instituts für Makrofinanzen, die ZNAZ, klingt alles ganz toll, ist wieder nur raubsteuerfinanzierter Politblödsinn einer Barbie-Filpressungs-Keynote-Puppe, die ansonsten wahrscheinlich nicht mal bei McDonald's die Fritteuse bedienen dürfte, aber in ihrer Eigenschaft eben als NGO-Hampel, da ist Philippa Siegel-Glöckner für die SPD ganz, ganz wichtig und auch die hat nachgewiesene Epstein-Verbindung. Da schreibt Stefan Homburg, der dazu auf X einiges publizierte, seit meiner Sendung über die Verbindung zwischen Jeffrey Epstein und Philippa Siegel-Glöckner feuern die SPD-Accounts aus allen Rohren gegen ihn. Also auch in Deutschland ist Jeffrey Epstein ein Thema für die Staatsanwaltschaften oder könnte es sein, wenn man denn will.
Ja, schauen wir mal. Also ich persönlich bin schon noch da, ich glaube schon, dass einiges rauskommt. Es wird wahrscheinlich auch einige Selbstmorde geben. Es wird ein paar Festnahmen wird es wahrscheinlich geben, weil, wie gesagt, der weltweite Druck ist so groß, irgendwas muss schon geliefert werden. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Rothschild irgendwo im Knast landet.
Genau.
Das glaube ich allerdings nicht.
Ja. Genau. Und das ist das, was mich so aufregt, auch bei diesen ganzen Corona-Geschichten hier, Ärzte, Politiker, Schulleiter, wie sie alle heißen, was alle mitgemacht haben. Da passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Und das regt mich sowas von auf.
Dann lass es raus. Ein Stück ist ja jetzt raus. Ein bisschen vielleicht an positiven Effekten hat ja dann das, was Robert F. Kennedy in den USA dazu machte. Denn das gerade Stichwort Corona. Da behält jetzt die NZZ. Nach NZZ-Informationen hat das US-Gesundheitsministerium eine Meldestelle für Ärzte in der Bundesrepublik Deutschland geschaffen, die sich von deutschen Behörden misshandelt fühlen. Also das ist ein bisschen missverständlich formuliert von der NZZ. Diese Meldestelle ist nicht in Deutschland geschaffen, sondern in der amerikanischen Gesundheitsverwaltung. Dort im Global Office des Gesundheitsministerium. Sie ist gedacht für deutsche Ärzte, so die NZZ. Die Einrichtung, der Einrichtung stünde die Chefdiplomatin des Ministeriums Bethany Cosma vor. Cosma leitet seit Dezember das Büro für globale Angelegenheiten. Wenn man dann etwas recherchiert, was ich getan habe, stellt man fest, naja, so richtig eine offizielle Meldestelle ist es nicht, aber Frau Cosma scheint mehrere längere Gespräche mit betroffenen Kollegen aus Deutschland geführt zu haben, also ärztlichen Kollegen, die verurteilt wurden oder verfolgt wurden mit Hinweis auf Covid- und Corona-Verstöße. Ich habe das mal zum Anlass genommen, Milena, der Dame einen Brief zu schreiben, einen offenen. Mal gucken, was da kommt. Also auch gegen mich, auch gegen Patienten von mir wurde ermittelt, wegen angeblich gefälschter Maskenatteste. Gegen mich wurde ermittelt. Man warf mir die Fälschung von Impfpässen vor. Man warf mir vor, mit einem Informationsvideo, einem satirischen über die Fälschbarkeit von Impfpässen, als Arzt gegen die Grundpflichten verstoßen zu haben. Die Berliner Ärztekammer versucht bis heute vor den Verwaltungsgerichten meine Approbation einziehen zu lassen, was ihr nicht gelingt. Sie hat katastrophale Niederlagen erlitten vom Verwaltungsgericht, was sie aber nicht abhält, vor die nächsten Instanzen zu ziehen. Also mal gucken, was dann kommt. Ich habe der Dame jetzt geschrieben, habe das auch im Netz veröffentlicht und bin mal sehr gespannt, ob das ernst gemeint ist mit diesem Einsatz von Robert Kennedy für deutsche Ärzte. Nina Wagen jedenfalls hat das alles schon wieder sehr geärgert in Deutschland.
Also ich meine, es sitzen Ärzte noch im Knast in Deutschland. weil sie den Menschen im Prinzip geholfen haben. Es gibt Gerichtsverhandlungen, Corona, Gerichtsverhandlungen, Bundeswehr, Ordnungsamt, Strafen, Ärzte und so weiter. Das gibt es alles noch. Da wird noch fleißig verurteilt, Klar. Wenn man irgendwann so eine Ordnungsamtsstrafe mal gekriegt hat. Alles geht weiter und die Menschen haben das komplette Leben von anderen zerstört und müssen nicht dafür irgendwie haften. Ja? Spahn, Merkel, Ordnungsamtschef, Impfärzte, Schuldirektoren, Lehrer. Nichts passiert da. Und ich ganz ehrlich, diese Corona-Kommission, das ist ja auch ein absoluter Witz. Ich sag nur eins, wenn da nicht zeitnah endlich Recht gesprochen wird, aus meiner Sicht, dann ist die Gesellschaft komplett verloren. Die Täter müssen merken, dass es nicht wie vor dem Internet war, dass man das aussitzen kann. Nein, die Täter müssen merken, dass innerhalb kürzester Zeit die Konsequenzen kommen. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, aber sie werden nicht kommen. Also im Grunde liegt es auch hier an den Medien. Ja, ohne die Medien, also mit guten und echten Medien wäre Corona nicht möglich gewesen. Und genauso mit guten und echten Medien wäre Corona jetzt auch schon aufgearbeitet. Aber solange die Medien, die Mittäter waren, die anderen Täter schützen, wird es diesen großen Aufschrei nicht geben. Es wird immer eine kleine, eine kleine Minderheit bleiben, die sich da bemüht, und den anderen wird eingeredet, das sind dann die Bösen, die Schwurbler, die Rechten und so weiter. Das funktioniert nicht mehr so gut wie früher, aber es funktioniert, ja. Und sie sehen da überhaupt nichts ein. Die lügen auch immer weiter. Ich meine, wenn die Gesundheitsministerin, die ja eigentlich Rechtsanwältin ist, sagt, Konsequenzen für Ärzte habe es hierzulande schließlich nur bei Betrug und Urkundenfälschung gegeben, dann ist das ja beinhart gelogen, ja? Das ist. Aber es fällt mir in allen Bereichen auf, dass die jeweilige Bundesregierung seit Merkel immer ungenierter totalitär mit dem Bürger umgeht. Ja? Ich hatte diese Woche ein Interview zum EU-Sanktionsregime gegen Einzelpersonen, also wo völlig unrechtmäßig, ohne Urteile, ohne Gerichtsprozess, am Rechtssystem vorbei, werden Menschen in ihrer Existenz zerstört. Und ganz vorne dabei Deutschland. Ja? Deutschland ist ganz vorne mit dabei, und da drohen Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz ja ganz offen Kritikern, ja, vor allem kritischen Journalisten, mit Sanktionen. Ja, also sie sagen es noch, die haben ja zum Florian Warweg, der ja so der einzige kritische Journalist ist, ja, vielen Dank, sagt der Sprecher, der Herr Hinterseher oder wie er hieß, vom Auswärtigen Amt, vielen Dank, Herr Warweg, dass Sie das immer wieder aufs Tapet bringen, damit die Leute das auch nicht vergessen, dass es diese Sanktionen gibt und dass das was kostet, wenn man sie und so weiter.
Übrigens,
und so
fort. Übrigens, der Mann ist damit ein wunderbarer Neuzugang auf staatsterroristen.de geworden, das Archiv für die Dokumentation der deutschen Staatsterroristen seit 2020, und er war Anlass für die Erweiterung der Dokumentation, um eben solche öffentlichen Amtsträger wie ihn, die eben nicht nur durch Akten beweisen, dass sie als Faschisten das Volk terrorisieren und terrorisieren, sondern eben auch in solchen Ämtern. Staatsterroristen.de besucht's, solange es in Deutschland noch geht, denn es laufen mehrere Strafverfahren gegen den Betreiber von Staatsterroristen.de.
Wer das wohl sagen könnte.
Deswegen könnt ihr übrigens auf staatsterroristen.de auch ganz einfach mit einem Klick das gesamte Archiv jederzeit runterladen. Ein Klick reicht, der KI sei Dank, und ihr habt einen ZIP-File mit allen Unterlagen, allen Porträtfotos, allen Aktenkopien, allen Videos und den dokumentierten Taten eben dieser Staatsterroristen. Denn von Freisler über Mielke jetzt zu Josef Hinterseher waren deutsche Beamten eben zu allen Zeiten willige Vollstrecker und Stiefellecker ihres Regimes und die Vollstrecker des Terrors. Und der Hinterseher ist sicherlich einer der übelsten Faschisten, die wir gegenwärtig haben, ja. Entschuldigung, diese Werbung musste ich mal einbauen.
Verstehe ich auch. Aber ich meine, einer der übelsten, er ist jetzt ein Sprecher. Gut, das ist schon übel, was er gesagt hat. Ne?
Dieses Grinsen, ja, Herr Warweg.
Ne? Ja, schon. Aber er ist jetzt keiner von den großen Entscheidern.
Nein. Er ist einer der typischen kleinen Rädchen, die halt hinter diesen Leuten
nochmal ein bisschen bedenkt. Ja, und diese Sanktionen. Also ich habe von Hannes Hofbauer das Buch dazu gelesen. Wir hatten auch das Interview. Das ist unglaublich. Also in dem Moment, wenn du das liest, wird dir klar, dass jeder von uns dreien sofort mit Sanktionen überschüttet werden könnte. Ja?
Ach was?
Sofort.
Das kann doch gar nicht sein.
Nein, weil das, warum die Leute sanktioniert werden, das sagen wir die ganze Zeit. Mhm. Ja? Das ist ja auch zum Teil Journalismus. Zum Beispiel Vogelperspektive. Jetzt nicht ein Narrativ einnehmen, sondern mal alle Positionen betrachten. Mhm. Das reicht heute schon, dass sie dir quasi alle Rechte wegnehmen, dich einsperren. Jacques Beau ist ja so ein super Beispiel. Der sitzt ja immer noch in Brüssel fest, ja?
Ja.
Wer ihm eine Suppe bringt, macht sich strafbar. Die Konten sind eingefroren. Er darf nicht in sein Heimatland Schweiz ausreisen, weil er keine EU-Grenze übertreten darf, ja? Also es ist unglaublich. Und es, was auch noch erstaunlich ist, es sind ja einige Leute, auch russische Geschäftsleute oder so, die sanktioniert wurden, vor das Europäische Gericht gezogen, also das Gericht der EU, und haben dort mehrfach gewonnen. Ja, also wenn sie die konnten das Geld ja auftreiben, so einer Sanktionierter, der keine Kohle hat, und das wird ja schwierig, aber die haben das Geld aufgetrieben, waren ja auch nicht eingesperrt in der EU, sie haben dreimal zum Teil, 2 bis 3 Mal gewonnen, und trotzdem hat die EU sie immer wieder neu gelistet. Das heißt, die EU scheißt auf ihre eigenen Gerichte, ja, da natürlich. Sind wir angekommen, ja.
Tja. So ist es. Und wo wir bei Gerichten sind, da ist natürlich ein wichtiger Punkt dieser Woche gewesen, dass ein kleiner Plan nicht so ganz aufging, den Nancy Faeser da hatte. Wir erinnern uns dunkel, als Nancy Faeser damals ihr Amt als Innenministerin verließ. Da wurde es ja eigentlich in Deutschland gefühlt erstmal ganz kurz ein Hauch besser, dachte man. Auf dem Weg nach draußen hat Faeser dann aber noch das Gutachten präsentiert, mit dem der Bundesverfassungsschutz die AfD als extremistisch bis jetzt rechtsextremistisch gesichert einstufte. Dagegen hat die AfD nun diese Woche einen Sieg errungen. Die Junge Freiheit berichtet, die AfD hat vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz geklagt und gewonnen. Die 13. Kammer untersagte dem Inlandsgeheimdienst bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens die Partei weiter als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einzuordnen und zu beobachten oder zu behandeln, zu prüfen oder zu führen. In der Sache stellt die Kammer damit klar, dass eine Hochstufung, dass für eine Hochstufung mehr erforderlich sei, als der bloße Verdacht. Voraussetzung seien tatsächliche Anhaltspunkte, die sich zur Gewissheit verdichtet hätten. Genau daran fehle es. Das ist, lieber Charlie, nach Einschätzung auch der, ja, sagen wir, regimetreuesten Beobachter, doch eine herbe Klatsche für das herrschende Regime und eine Präjudiz, was die Bestrebung angeht, die AfD in Gänze zu verbieten. Entsprechend umgeschwenkt haben nun einige Landesinnenminister der Deutschen Einheitspartei und fordern nun die Landesverbände alle einzeln zu verbieten, weil offensichtlich das Regime einsehen musste, es kommt auch vor den eigenen Gerichten mit dieser Rechtsbeugung nicht mehr durch.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich dann so bleibt oder nicht. Also ich habe da auch immer Nachrichten täglich zu und kann nur eine Sache sagen. Eins ist klar, der Verfassungsschutz hat aus meiner Sicht seinen Namen schlichtweg nicht mehr verdient. Es ist eine Stasi 2.0, die das Regime, sich selbst und die Obrigkeit im Allgemeinen schützt. Und ich würde jetzt mal unken und sagen, die wenigsten dieser Menschen in diesen Diensten haben das Grundgesetz, also unsere Verfassung, überhaupt mal gelesen. Und ob jetzt die AfD da offiziell verboten wird oder nicht, oder was auch immer irgendein Gericht entscheidet, ich nehme die alle gar nicht mehr ernst. Also ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Für mich ist das ein Riesenpuppentheater.
Jo, aber trotzdem interessant. Ich meine, wir reden ja immer über das Puppentheater der Woche. Was ich erstaunlich fand, dass der Verfassungsschutz ausgerechnet im Kommentar der Tagesthemen attackiert wurde. Und zwar von Iris Seyram vom RBB. Die sagt, wenn aber eine Behörde, die dem Bundesinnenministerium untersteht, so agiert, muss man sich nicht wundern, dass bei vielen der Eindruck entsteht, es gehe hier nicht um die Partei, sondern darum, einen politischen Gegner aus dem Rennen zu nehmen. Also das war ein sehr harscher Kommentar in den Tagesthemen, ja, da wo sonst nur Bill Gates auftreten darf. Und
7 Minuten.
7 Minuten als Afrika-Experte. Ja. Also das fand ich schon erstaunlich. Ich hoffe, dass die Frau dort auch noch länger bleiben darf beim RBB oder dass sie überhaupt noch mal kommentieren darf, die Tagesthemen. Ganz stabil dagegen Melanie Ammann, also diese sich Journalistin nennende Talkshow-Hopperin. Ja. Die war bei Lanz.
Die schwerste Prüfung der Heterosexualität für Männer, die vor deutschen Kameras steht derzeit, Melanie Ammann.
Wow. Ja. Also die findet ein Verbotsverfahren immer noch gut. Ja, die kriegt aber auch so vieles nicht mit, ja. Also sie kriegt, die kriegt ja, die ist ja schon mehrfach.
Das ist aber eine liebenswürdige Beschreibung. Okay, sie hat's nicht leicht, sie bekommt so vieles nicht mit.
Ja, ist ja schon mehrfach damit aufgefallen, dass sie verschiedene Dinge gar nicht weiß, ja. Schön. Wie sie mal Uli Wickert bei Maischberger zurechtgewiesen hat, als der irgendwas vom Jungfernstieg in Hamburg erzählt hat, wo Banden waren, wo sich Frauen nicht mehr hintrauen. Ja. Da hat sie ihn da abgewürgt mit anekdotischer Evidenz. Hat sie gesagt, das ist anekdotische Evidenz. Dann war auch noch irgendwas bei Maybrit Illner mal, hat der Chrupalla, was hat er denn da gesagt? Also der hat irgendwas gesagt, was sie dann negiert. Ah, das ist, ich glaube, dass es Ermittlungsverfahren in der EU gegen Ursula von der Leyen gab. So war es, ja. Und dann hat sie das also weit von sich gewiesen und hat ihm gesagt, dass er lügt und all sowas. Ich meine, sie hat es einfach nicht mitgekriegt. Weil sie war damals
das arme Ding.
Ja, aber das liegt einfach daran, dass wahrscheinlich in den Zügen, weil sie ja von Talkshow zu Talkshow, die ist ja zwischen Köln und Berlin und Hamburg in den Talkshows unterwegs, da ist ja das Internet nicht so gut oft, ne?
Was?
Und da kann man halt auch nicht recherchieren.
Ah, daran liegt.
Da muss es dran liegen, es geht gar nicht anders.
Die Militante hat hier volles Verständnis für Melanie Ammann, das verbuchen wir
heute.
Oh ja, da überschlägt sich die Stimme gleich. Ja, nee, gut, hatte ich jetzt auch nicht wirklich gedacht. Aber wo wir gerade bei faschistischen Menschenfeinden sind, da hat dieser Tage, haben sich da auch zwei andere Damen gemeldet. Lustiger Zufall, dass es immer Frauen sind. Einerseits die berühmteste Barbie-Fehlpressung der jüngsten Zeit, die eigentlich aus der Hölle, kann man eigentlich sagen, direkt kommt, die zum Goldstandard für satanistische Umkehrung wurde, als sie Ethikratsvorsitzende war, Elena Brooks nämlich. Die ist nun ja vermutlich aufgeflogen, kann man sagen. Aber es hat sich auch noch eine andere Dame, von der bisher niemand was gehört hat, bevor wir zu Frau Brooks kommen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Faschistin geentlarvt. Es ist Christiane Meusel auf X zu verdanken, dass ich auf das Video stieß, davon, wie die Grünen-Sprecherin für den Ausschuss für Kultur auch noch ausgerechnet, Avet Tesfayesus heißt sie, eine Rede hielt im Bundestag und darin ganz klarstellt, dass AfD-Mitglieder keine Menschen seien. Damit spricht sie offen aus, was ich lange sage, diese Ideologie ist purer Faschismus und es widerspricht ihr niemand, es wird ihr nicht das Wort entzogen im Plenum, sondern sie kann weiter ausführen, dass Menschen ja Fehler machen können und Menschen die Basis der Demokratie seien, Menschen und das Menschenbild sei die Basis auch unseres Grundgesetzes, aber AfD-Mitglieder im Kontrast dazu, die seien keine Menschen. Das geht einfach so durch im Deutschen Bundestag. Niemand berichtet darüber, abgesehen von Christiane Meusel auf X mit diesem kleinen Video. Das ist schon, Charlie, eine Qualität. Ich meine, danach kommen dann Erschießungsanlagen. Aber wenn man in einem Parlament offen sagen kann, dass diese Volksschädlinge da drüben keine Menschen seien, das war zuletzt in Deutschland mit den Juden der Fall oder den Zigeunern oder solchen Sachen.
Und bei Corona.
Ja, genau. Ja, aber nicht so direkt. Hier wird explizit ja gesagt, expressis verbis. Ja, es gibt Menschen und dann gibt es die anderen. Das ist eine verbale Eskalation, die geht noch über Corona hinaus. Und
du kannst dir gar nicht vorstellen, was auf der Straße los ist.
Volksschädlinge waren wir auch. Ne?
Mir geht es nicht darum, jetzt die Corona-Verbrechen zu relativieren.
Nein, ich rede nicht von Corona, ich rede von genau dem, was du gerade gesagt hast. Ganz normale Menschen auf der Straße sagen dir ins Gesicht, wenn du sagst, ja, könnt mir vorstellen, die AfD zu wählen oder so. Ich kann das hier gar nicht sagen, was die einem alles so sagen.
Oh, bitte, mach das. Aber sag. In dem Fall macht es ja eine Abgeordnete der Grünen im Bundestag.
Und Ideologie macht dumm, habe ich gedacht. Ich habe mir diese ganzen dreieinhalb Minuten angeguckt und das ist Wahnsinn. Ja.
Sie hat halt was nicht mitbekommen. Sie ist mit Melanie Ammann Zug gefahren und da gab es kein Internet.
Nein, die hat ja auch den ÖRR so verteidigt, also die ARD und ZDF und so.
Gut, das ist darum die übliche Doofheit. Aber ja, ich meine zu sagen, das sind keine Menschen und vielfach in mehreeren Iterationen, das ist ja nicht mal so rausgerutscht, weil die Dame nur leider nicht irgendwie der deutschen Sprache.
Aber sie hat ja nicht gesagt, das sind keine Menschen. Das war ja mehr in so einer... Hat sie das so gesagt?
Sie hat immer wieder gesagt, wie toll Menschen sind und dann gesagt, dann gibt es die Mitglieder der AfD. Ja, es gibt Menschen und es gibt die Mitglieder der AfD. Eine klare Unterscheidung zwischen Menschen und den anderen. Ja, sie hat sogar noch gesagt, dann gibt es noch KI, es gibt Menschen und es gibt KI und die Mitglieder der AfD. Also sie hat die Mitglieder der AfD explizit mit Maschinen gleichgesetzt und sie im Kontrast zu Menschen hingestellt. Das ist glasklar, da gibt es nichts dran zu deuteln. Die Dame ist dazu auch noch Rechtsanwältin. Ja, also mag zwar woanders her stammen, wie Name und Hautfarbe klar erkennen, aber man kann dir jetzt nicht kommen mit, sie kennt da vielleicht nicht, sie kennt die Sprache vielleicht nicht.
Nein, das hat ja auch keiner gesagt.
Kommt gleich wieder ein Zug oder Melanie Ammann oder so als Grund. Aber das war schon ganz eindeutig.
Du hast ja recht, nur ich kann mich darüber jetzt gar nicht so nach dem Motto, boah, das ist alles so neu und ha, wie kann das so sein? Also ich kann mich da gar nicht so ereifern, weil es für mich eigentlich zum täglichen Geschäft gehört inzwischen.
Genau, wir sind halt der Abschaum, wir sind der letzte Rest und wir werden so behandelt und Fakten und nix wird sich eh nicht auseinandersetzen.
Ich sage nur, das ist die letzte Stufe, bevor das Regime dann auch wieder diesen Untermenschenkram ermorden darf, weil es sind ja einfach nur Schädlinge, die kann man zerdrücken wie Schaben. Das ist das vollkommen klar, dass das die nächste
Stufe ist. Ja, da war jetzt eine doofe Kuh, die das erzählt hat, ja.
Damit sind wir wieder bei Alina Buchs, die das Ganze vorbereitet hat, denn Frau Buchs, von der man ja eigentlich hätte hoffen können.
Heißt sie nicht
Buchs? Buchs, also Alina, diese blonde Maya Göpel für, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine Pressung oder ein Klontank. Die ist nur wieder aufgetaucht, weil Stefan Weber, der als jetzt bekannte Plagiatsjäger sie offensichtlich vor die Flinte nahm und erklärte, so schreibt Apollo News, gegen die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats gäben es nun massiven Verdacht, in ihrer medizinischen Dissertation aus dem Jahre 2005 plagiiert zu haben. Insgesamt 73 Text- und Quellenplagiate wirft Weber Buchs vor. Buchs ist natürlich ganz entspannt, macht sich überhaupt keine Sorgen, so wie Mario Vogt damals, das Mettbrötchen aus Thüringen. Ihre Universität allerdings hat die Prüfung nun schon aufgenommen, denn offensichtlich scheint die Uni Herrn Weber sehr ernst zu nehmen, Charlie.
Ja, die Frau Buchs ist für mich eine Schwerverbrecherin mit dem, was sie alles so abgesondert hat zur Corona-Zeit. Jetzt hat sie noch eine Leiche mehr im Keller. Ja, ist halt so. Ich kann mich auch nicht über großartig aufregen.
Das hast du jetzt aber ja auch zu Beginn schon reichlich getan. Die Aufregung scheint alle zu sein.
Nee, wundern tut einen das natürlich nicht, weil es trifft ja alle die, ja, irgendwie. Aber ist natürlich auch doof, wenn man auch noch die Fehler beim Kopieren übernimmt, was sie wohl getan hat, ja. Also insofern wird das mit dem Abstreiten auch ein bisschen
halt nicht
schwierig.
Mitbekommen.
Aber genau, ich meine, Wikipedia ist auf ihrer Seite. Der Weber, also der Plagiatsjäger, so heißt er ja genau, hat geschrieben, dass sich Wikipedia weigert, den Plagiatsvorwurf in die Vita der Buchs aufzunehmen. Ja, ich meine, obwohl ja selbst schon Süddeutsche Zeit und FAZ darüber berichtet haben. Und er kann es da irgendwie nicht unterbringen.
Komisch.
Aber ich meine, gut, dann verliert die halt irgendeinen Titel, was soll's. Ich zitiere jetzt mal Henning Rosenbusch von 2025. Alina Buchs bekam während oder nach ihrer Zeit als Ethikratsvorsitzende das Bundesverdienstkreuz, den Bayerischen Verdienstorden, den Deutschen Nationalpreis, die Heinz-Meyer-Leibniz-Medaille, ein Plätzchen im Kuratorium der Bertelsmann-Stiftung und die Fernsehsendung Nanotalk. An ihren Orden sollt ihr sie erkennen. Jawohl.
Genau.
Wahnsinn. Ja. Aber das ist so, also für mich verkörpert diese Frau tatsächlich, wenn es das Böse gibt, das Böse. Ja.
Ja, da gibt's mehrere, glaube ich, von denen sich das Böse gern verkörpern lässt. Frau Buchs ist sicherlich ganz oben mit dabei, ja, das sehe ich auch so. Ja. Und dann gibt es Annabel Schunke, die sicherlich nicht auf diese Liste gehört, aber die sozusagen das andere Ende mitbekommt dieser Ordensverleihung. Annabel Schunke, eine Bloggerin, die auch für die Weltwoche, glaube ich, arbeitet, die hat einen Brief erhalten der Polizei in Bremen, in der ihr mitgeteilt wird, dass sie nun politisch motivierte Kriminelle der Abteilung Rechts ist. Willkommen im Club, Annabel Schunke, kann ich nur sagen. Auch das ist genau der Leitsatz, der auch auf meiner BKA-Akte steht. Straftäter PMK Rechts, also ich glaube Phänomenenkomplex Rechts oder so heißt das. Das Kuriose dabei, erklärt Schunke auf Nachfrage, sie hat durch diese Einstufung und die datenschutzrechtliche Mitteilung der Einstufung überhaupt erst davon erfahren, dass es einen Vorwurf gegen sie gibt, der das begründet. Gegen sie wird wohl wegen Volksverhetzung ermittelt, weil sie irgendeine politisch nicht genehme Meinung irgendwo verbreitet habe. Sie wartet nun auf die Erklärung oder erhält die wohl separat und hat es zuerst von dieser Einstufung auf diese Art und Weise erfahren. Das ist das andere Ende der exekutiven Latte in Deutschland, kann man sagen.
Na, ich sehe das so, die Bremer. Oh, Entschuldigung.
Sure. Nee, ich sag nur einen Satz. PMK Rechts heißt übrigens politisch motivierte Kriminalität.
Tut mir leid.
Für mich sind das die Bremer Stadtmusikanten von der Polizei und die wollten halt den heißen Feger Annabel auch offiziell beobachten können. Ja, bis jetzt haben sie immer nur heimlich Fotos hinter Hecken mit Teleobjektiv in ihre Räumlichkeiten gemacht. Mit Sicherheit, ja. Okay. Und jetzt dürfen sie halt offiziell spannen. Ja, okay. Das ist der einzige Hintergrund aus meiner Sicht. Und ich meine, Menschen mit einem kurzen haben jetzt die Genehmigung, attraktive Frauen zu stalken. Ich glaube, das ist der einzige Hintergrund bei der ganzen Nummer.
Okay.
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 Oder vielleicht deine, aber
also ich finde die attraktiv. Also Entschuldigung, die ist jetzt nicht hässlich,
ja, oder? Ja, wir haben das jetzt auch nicht in Frage gestellt.
Da bin ich jetzt Dobrindt aber und nehme das einfach zur Kenntnis. So reagierte nämlich angeblich Innenminister Dobrindt auf das Urteil gegen die AfD, für die AfD, gegen sein Verbotsverfahren. Bleiben wir noch ein bisschen bei Rechtsfragen und Urteilen, denn wie gesagt, es gibt da mindestens eine zweiteilige Justiz in Deutschland. Apollo News berichtet, das Amtsgericht Ebersberg hat gegen einen alleinerziehenden Vater aus Bayern eine Geldstrafe von 9.000 Euro verhängt, weil im Internet die Parole "Alles für Deutschland" verwendet hat. Es war eine Reaktion auf die strafrechtliche Verfolgung von Björn Höcke. der Vater aus Bayern kommentierte auf YouTube einen Videobeitrag über die Gerichtsverhandlung mit genau diesem Satz. Tja, und er hat sogar auch gesagt, er distanziert sich von diesem Satz, hat ihn trotzdem zitiert und das reicht dann für
Er distanziert sich von SA und SS, hat er davor geschrieben.
Okay.
Also. Und dann hat er den Satz geschrieben. Also ja. Er wollte den Satz richtig eingeordnet wissen. Und zwar nicht in Verbindung mit Nazis. Das hat ihm aber nichts genutzt, ja. Also alles für Deutschland heißt ja abgekürzt AfD, lustigerweise, ne? Das darfst du ja, und das ist erstaunlich, dass man das nicht sagen darf. Alles für die Ukraine darfst du sagen, kein Problem. Auch Slava-Ukrainer darfst du sagen, kommt deutschen Politikern ganz flockig über die Lippen. Das war ja zwar auch mal ein bisschen faschistischer Zusammenhang, da war es eine Parole damals. Aber ich meine, wir wissen ja, es gibt ja guter Fascho, schlechter Fascho. Ja. Ich meine, Franz Beckenbauer hat das auch gerne gesagt. Viele Fußballtrainer haben es gerne gesagt, alles für Deutschland. Der Spiegel hat es mehrfach geschrieben, alles für Deutschland. Ja, aber ich meine, alles gegen Deutschland, das wäre erlaubt. Also falls man...
Das wird ja schon unternommen. Aber ja, in der Tat, das wird sich noch so weiter durchziehen, da bin ich ganz sicher, bis zum Ende dieses Regimes, denn da wird es keine Korrekturen geben können, weil nichts zu korrigieren ist, wenn alles falsch ist. Man kann dann alles nur wegschmeißen und neu aufbauen. So sehen das mittlerweile erstaunlicherweise auch immer mehr Menschen in Deutschland, was ja ganz komisch ist, was man sich in unserer Demokratie kaum erklären kann. Die Junge Freiheit berichtet, die AfD ist laut einer Befragung erstmals seit ihrer Gründung zweitstärkste Kraft in Berlin. Also ich werde auch mal in Berlin. Charlie, wir beide haben so eine ungefähre Ahnung davon, warum das in Berlin etwas Besonderes ist. Denn so sehr, das ist ja auch deine Heimatstadt, man die liebt, so kaputt ist sie ja und so kaputt sind auch die Wähler da drin. Denn normalerweise, da gibt's da die Grün-Alternative Liste in ihrer extremsten Ausprägung, da gibt es die Linke im Stadtparlament und jetzt ist nochmal in Berlin die AfD zweitstärkste Kraft. Das ist eher was Besonderes, würde ich sagen, oder?
Das ist definitiv was Besonderes, aber es wird nichts bringen, weil die anderen Parteien ja dementsprechende Prozente haben, dass sie als Einheitspartei immer die AfD ausschließen können, werden können. Wie auch immer.
Das ist so, ja. Ich denke auch nicht, dass es wird auch keinen friedlichen Machtwechsel in Deutschland geben. Sehen wir gerade, ihr habt es mitbekommen sicherlich, was die in Sachsen-Anhalt vorbereiten, oder? Was da jetzt seit einigen Tagen läuft.
Was meinst du jetzt?
Ach so, ja, die Welt hat berichtet, natürlich ganz positiv, dass die Deutsche Einheitspartei in Sachsen-Anhalt in Erwartung ja des Wahlsieges von Ulrich Siegmund jetzt...
Also eine Minderheitenregierung, meinst du das?
Nö.
Dass sie eine Minderheitenregierung wollen?
Aha, okay. Nö. Sie ändern jetzt alle möglichen Gesetze. Sie ändern jetzt die Befugnisse des Ministerpräsidenten. Sie haben jetzt einen Parlamentsvorbehalt, 2/3 Mehrheiten für die Benennung von Richtern. Sie wollen die Kompetenz des Ministerpräsidenten zum Austritt aus dem Rundfunkstaatsvertrag abschaffen. Also man bereitet sich in Sachsen-Anhalt quasi durch einen Staatsstreich auf die Übernahme der AfD, die Übernahme der Regierung durch die AfD vor. Und die Welt kommentiert das mit Sicherungsmaßnahmen für die Demokratie. Völlig unironisch. Vollkommen
für
unironisch.
Unsere Demokratie.
Nein, nicht mal. Das haben sie sogar weggelassen.
Oh.
Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Heiter geht's weiter.
So ist es. Heiter geht's weiter in jeder Richtung und auch in Richtung Umvolkung, die ja als solche.
Über den ZDF-Skandal reden wir gar nicht mehr.
Oh doch, ja bitte. Entschuldigung,
wir hatten Bettina Schausten
vielmehr ja schon
unbedingt.
Aus der Lippe. Ja, bitte tobt euch aus, denn ihr müsst ja, ihr beide als alte Redaktionshasen und Medienmeister, könnt ja erläutern, warum das, was da passiert ist, ganz offenkundig gewollt war. Wir erinnern uns, Dunja Jali, unsere liebste KI-Spezialistin aus Hamburg, die berichtete über die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE und präsentierte ihren Opfern dazu ein gefälschtes Video, was sie schon anmoderierte mit dem Hinweis darauf, dass viele gefälschte Videos über ICE in Umlauf seien, Verzeihung, aber nicht alle Videos gefälscht seien. Dann präsentierte sie ihren Zuschauern ein gefälschtes Video über ICE mit einem dramatischen Einsatz. Dass das Video gefälscht war, kam sehr schnell raus. Das ZDF hat jede Verantwortung dafür abgelehnt, hat es als Fehler bezeichnet, hat Frau Hayali vollkommen aus der Verantwortung genommen. Das Ganze sei ausschließlich aus den überspielenden Instanzen in Amerika irgendwie gekommen und die seien verantwortlich. Eine Redakteurin in New York wurde abberufen. Und jetzt kam heraus, liebe Milena, dass die ZDF-Chefredakteurin das offensichtlich alles bewusst als Lüge verbreitete.
Ja, also es gab ja so eine interne Konferenz beim ZDF und da waren viele zugeschaltet und einer hat es aufgenommen und verbreitet. Ja, Bettina Schausten war sehr nervös, der hat eigentlich nur an sich rumgefummelt. Ich meine, die weiß schon, dass sie jetzt ein Problem haben. Nein, der so, weißt du, so rumgenestelt. Nein, rumgenestelt, gut, falls ihr das Wort noch kennt. Und Ja, jedenfalls, es ging darum, dass es halt nicht gekennzeichnet wurde so richtig. Ne? So, also diese Redakteurin, der war das völlig bewusst, dass sie da KI nimmt. Ja? Sie hat nur vergessen oder hat jemanden gesagt, sie soll es kennzeichnen und das wurde dann irgendwie nicht gemacht einfach. Aber die KI sollte ganz bewusst da reingebracht werden. Ich kann mir vorstellen, weil dieselbe Redakteurin hatte ja auch schon einen Bericht im Mittagsmagazin. Oder war es Morgenmagazin? Aber ich glaube Mittagsmagazin.
Mittagsmagazin.
Und da war weder diese KI-Geschichte drin, noch das Gefälschte hinterher, wo die Polizei einen Jungen, der Amok-Drohungen ausgestoßen hat, aus dem Haus zerren. Das hatten sie ja auch als einen Eiseinsatz verkauft, ja, beim ZDF. Also es waren ja zwei Fälschungen in diesem einen Beitrag. Mittags war über keine einzige Fälschung drin. Also haben sie ihr wahrscheinlich gesagt, hey, wir brauchen unbedingt Bilder, wo Kinder und das brauchen wir unbedingt und das muss es doch geben und so. Also ich weiß ja, wie es so ungefähr läuft, wenn das Mutterhaus die Leute draußen unter Druck setzt. Weil, warum sollte sie das sonst tun? Also jetzt plötzlich diese ganzen KI-gesteuerten Dinger rein. Es gab ja auch genug wirkliche Bilder. Aber ich bin relativ sicher, da ist etwas Druck aus der Redaktion in Mainz gekommen. Und aber ich meine, ist ja im Grunde alles nicht schlimm, sagt ja Elmar Teversen.
Genau.
Der sagt ja, kein einziges Wort des Beitrags sei falsch gewesen.
Er hat vergessen, dass die Fernsehen machen und nicht Radio.
Wir haben uns nichts vorzuwerfen und bilden die Realität ab. Realität abbilden mit KI. Also schöner wird's nicht. Ich meine, das bildet halt Tevesens Realität ab. Also die Realität, dass Joe Biden geistig fit war, dass Charlie Kirk zur Steinigung von Homosexuellen aufgerufen hat.
Ja. Dass, er hat's halt Kamala, nicht mitbekommen. Er hat's
dass
halt
Kamala
nicht
Harris,
mitbekommen.
Dass Kamala Harris ganz, ganz, ganz sicher am nächsten Tag gewinnen wird. Ja, also das ist... Tevesen, dass der Tevesen noch da ist, allein dass Hayali noch da sind, dass die alle doch da sind, das zeigt, dass sie genauso weitermachen werden wie vorher, ja?
Natürlich.
Die haben eine Korrespondentin vor den Bus geworfen, was Hayali sehr kollegenfreundlich als endlich Konsequenzen bezeichnet haben soll. Also hat jemand geschrieben, ja? So nach dem Motto, yippie, Kollegin geopfert, selbst gerettet, das muss diese feministische Politik sein.
Ja.
Aber die ARD, ganz kurz noch, hat ja solidarisch nachgelegt und auch Fakes gesendet vom CDU-Parteitag, ja?
Ja, Merkels Klatschen,
da,
ja.
Genau, da wurde eine klatschende Angela Merkel gezeigt nach der Wiederwahl von Fritze Merz zum Parteichef.
Die
Nur Merkel
war
zu dem Zeitpunkt schon längst weg. Ja, die war einfach schon
Vorsicht,
längst weg.
Vorsicht, aber wer jetzt Merkel klatschen googelt, der kann Probleme mit dem Verfassungsschutz bekommen. Ganz nur als Tipp für die.
Ich rate zu Applaus.
Ja, richtig.
Ja,
Merkel-Applaus.
Aber ich meine, das war 2-3 Tage danach, macht die ARD das. Die machen das selbstverständlich. Diese Dinge passieren nicht aus Versehen. Wir
Nein.
kommen nur nicht immer dahinter. Es fällt nur nicht immer so auf.
Ich habe mir ja von
Es fällt zwar
noch
immer häufiger auf. Ja, genau.
Ich habe mir von Journalisten.
Es gibt ja Gott sei Dank ein paar, die da drüber gucken.
Nee, es wird noch besser. Es wird noch besser. Ich habe tatsächlich angefangen zu sagen, wir bauen was. Und zwar lassen wir ARD, ZDF und alle anderen pausenlos überwachen und lassen die von AI einem Faktencheck unterziehen. Und alle Fakes und alles, was sie irgendwie falsch machen, das listen wir auf und schicken es an die zuständigen Medienanstalten. Mal sehen, was die dann machen.
Oh, aber also auch ich veröffentlichen, das so, bitte, ne, auf X.
Natürlich, und so. natürlich, ja. Klar, alles veröffentlichen. Bloß das werden Listen, die sind seitenlang. Also man kann sich gar nicht vorstellen, alleine, was bei Radiosendern der ARD auch auf den Sendern geht, was da alles gesagt wird, was völliger Humbug, Schwachsinn ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und keine Medienanstalt,
die
dafür zuständig ist, schreitet da ein. Aber die leben ja auch von den Zwangsgebühren. Ich meine, warum sollten sie?
Vorstellen kann ich mir da eine Menge. Ich glaube, so einige Hörer da draußen auch. Aber viel Spaß damit. Mal gucken, was dann kommt. Ich habe so eine Ahnung, dass dann auch nichts passiert. Und
Nein.
dass das vielleicht noch. Aber wäre
aber
ja der
Druck
nächste
wird schon größer.
Ja,
also
absolut.
Der Druck ist in den letzten 2-3 Jahren schon größer
absolut.
Geworden.
Es muss alles dokumentiert werden. Wie gesagt, staatsterroristen.de ist dafür da, nach dem Sturz dieses Regimes, die einfach eine Liste zu haben von Dingen, die verfolgt werden müssen. Und das zu dokumentieren für die Zeit danach. Jede Form von Dokumentation ist richtig und gut. Denn es wird fallen, dieses Regime irgendwann. Ob vielleicht auch vorher sowas wie die Bevölkerung in Gänze fällt, das ist noch offen zum Glück. Der amerikanische Vizepräsident weist darauf hin, der Präsident auch. Der amerikanische Außenminister und viele andere teilen Deutschland und Europa mit, dass es sich um Volk und dass das Selbstmord ist. Das zu behaupten führt zu Post aus Deutschland. Im Vorwurf lautet dann Volksverhetzung. Also herzlichen Glückwunsch an meinen persönlichen Freisler-Nachfolger in Berlin, den Hass-Oberstaatsanwalt Johannes Plog, der auch diese Folge höchstwahrscheinlich wieder in seinem Keller heimlich hört oder ganz offiziell während der Arbeit. Die Fakten.
Hallo Johannes.
Ja, hallo Johannes.
Hey.
Vielleicht, du kannst dich ja, Johannes, mal bei dem norwegischen Ex-Ministerpräsidenten informieren, wie man mit solchen Konfliktfällen umgehen kann, wenn man dann auffliegt, ne? Aber vielleicht auch erfolgreicher als der. Jedenfalls die Folgen dieser Umvolkung, die können wir heute schon feststellen und merken sie sogar in freimedialen Berichterstattungen, wenn wir auf die offiziellen Zahlen der Bundesregierung schauen. Reitschutz, da berichtet, seit der Novelle des Gesetzes zur Modernisierung der Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024, nachdem die Voraussetzungen für eine Einbürgerung in Deutschland deutlich gelockert wurden, steigen die Zahlen für Einbürgerung im Rekordtempo. 2024 lag die Zahl der Einbürgerung bei 292.000 und stieg somit fast um die Hälfte, +46% im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als jeder vierte davon ist ein Syrer, 83.150. Naja, jetzt ist er nicht nur Syrer, sondern auch Deutscher, herzlichen Glückwunsch. Und völlig ohne jeden Zusammenhang, da ertönt in Göttingen jetzt erstmal ein Muezzinruf, teilt die Taz mit. Nach breiter Debatte und ebenso breiter Zustimmung. Tja, Charlie, ich weiß nicht, ob diese Zustimmung so wahnsinnig breit ist, auch außerhalb der Leserschaft der Taz, aber es zementiert sich durch die normative Kraft des Faktischen das, was die Grünen eben wollen, ein völlig anderes Deutschland.
Ja, also im Ausland, da wo ich mich derzeit befinde, auch außerhalb der EU, also weil wir haben ja auf Zypern zwei Seiten, da können die Leute das alles überhaupt nicht mehr verstehen. Wenn man denen das sagt, was du hier an Fakten auch immer bringst in den Sendungen, dann schütteln die den Kopf. Ich kenne zum Beispiel Leute, die dann sagen, ja, aber dann müssen die halt alle eingesperrt werden, wenn die irgendwas Böses machen und so weiter und so fort. Dass das alles nicht geht oder Rückführung und dieser ganze Kram, das funktioniert halt alles nicht. Und ich kenne tatsächlich Türken, die ein Hotel betreiben und die sagen, wenn bei denen Türken aus Deutschland anrufen, dann sagen wir sind voll. Also das heißt mit Rückführung, das wird sowieso nichts funktionieren, egal wer, weil die Länder wollen die Leute, die da bei uns sind, gar nicht zurückhaben. Die sind froh, dass die weg sind. Und ja. Die Türken in der Türkei sehen das ähnlich. Die wollen mit den Türken aus Deutschland nichts zu tun haben. Was ein echtes Problem für die Türken aus Deutschland ist, weil wenn du in Deutschland nicht gemocht wirst und in der Türkei nicht gemocht wirst, dann bist du natürlich, wirklich fühlst du dich wie Karl Arsch. Also es beißt sich da die Maus in den Schwanz. Und ich kann das ja absolut nachvollziehen, dass die Menschen im Ausland nur noch mit dem Kopf schütteln.
Tja. Aber tatsächlich gab es, ich glaube, diese Woche einen Abschiebeflug mit 20 straffälligen Afghanen.
20? Ja. 20. Wir müssen ja nichts Neues erfinden. Wir brauchen auch keine Abschiebeflüge, dieser ganze Kram. Ich halte das alles für Unsinn. Ich bin der Meinung, wir müssen einfach nur mal unsere Gesetze durchsetzen. Wir haben genug, wir müssen keine neue schreiben. Die müssen durchgesetzt werden. Dann brauchen wir vielleicht ein paar mehr private Gefängnisse oder so. Und egal, ob der Täter dann Tören Sörensen oder sonst was heißt oder Ali oder sonst was, alle müssen dann eben die Konsequenzen tragen für das, was sie tun. So wie es im Gesetz. Ich weiß, ich träume, aber so wäre es doch richtig.
Die Realität, die wird in Wien beschrieben. Apollo berichtet, nach Berichten einer Wiener Lehrerin nehmen selbst ihre Schüler der dritten Klasse jetzt am Ramadan-Fall, das sogenannte Fasten oder ja doch Fastenfest der Moslems, bei denen sie tagsüber, während die Sonne steht, nichts essen dürfen. Die Lehrerin berichtet von Gruppenzwang und davon, dass die Kinder Schmerzen hätten und keine Kraft mehr. Was McDonald's in Deutschland gemacht hat, das habt ihr vielleicht...
Dazu sagen, Kinder müssen nicht fasten, laut
bis
das
14.
Muss man noch dazu sagen.
Mhm. Achso, ja, müssen laut sowieso, Koran. Also keiner muss irgendwie
nein,
dem Islam.
Nein, aber selbst nach islamischen Gesetzen nicht. Gut, die sind ausgenommen.
Islamische Gesetze, ganz ehrlich, die gehen mir derlich zum Hals raus. Das ist ja das Recht eines jeden, sich für die islamischen Gesetze nicht zu interessieren. Aber
steht
gut.
Da halt.
Toll, was da steht, was McDonald's in Deutschland gemacht hat, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Ansonsten hört gerne auch Nacktes Geld, meinen Wirtschaftspodcast mit Hermann zusammen. McDonald's hat sich ja auch angebiedert und hat seine Werbung jetzt Ramadan-tauglich gemacht. Habt ihr es mitbekommen?
Ja. Nee, ich dachte, es geht um was anderes, aber erzähle.
Ja, Melina hat es mitbekommen. McDonald's plakatiert leere Burger- und Frittenpackungen auf seinen Plakaten in Deutschland und wünscht frohen Ramadan.
Das gibt's ja nicht.
Doch, doch, das gibt's. Also tatsächlich ist es tageszeitabhängige Werbung, so auf diesen Wechsel-Litfaßsäulen oder irgendwelchen Anzeigen, wo dann tagsüber, während die Sonne draußen ist, sind das leere Packung und wenn sie dann weg ist, dann ist der Burger zu sehen in der Packung und die Fritte.
Mhm. Aha, und ja. Abends gehen dann die Familien alle zu McDonald's und dann prügeln sie sich auch bei der McDonald's-Filiale. Ich glaube, du hattest da auch was geschrieben.
Das ist ja rassistisch, sexistischer, anti-arabisch-islamophober Tweet, aber auch die Realität, ja, tatsächlich. Apollo News berichtet, nachdem am Dienstag, den 17. Februar, ein 30-Jähriger am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde, ist nun ein Tatverdächtiger gefasst. Laut Zeugenaufruf der Polizei war es ein junger Mann mit arabischem Erscheinungsbild, der am Bahnhof Uelzen verhaftet wurde. Auch das, beziehungsweise es gibt auch noch sogar einen Fall, Entschuldigung, stimmt ja, es gibt sogar noch einen Fall, da gab es
ja, die Prügelei bei McDonald's.
Richtig, Entschuldigung, genau. Es gibt so viele arabisch-muslimische Messerstecherei-Prügeleien, dass er ein bisschen den Überblick verliert. Entschuldigung,
Bild berichtet. Die hätten sich vorher einfach alle ein Happy Meal kaufen sollen, dann wäre das alles nicht passiert.
Ja, die hatten wahrscheinlich einfach wegen Ramadan schlechte Laune, da muss man Verständnis haben, oder? Nichts gegessen, haben Hunger. Bild berichtet, wüste Prügelei am Mittwochabend vor einer McDonald's-Filiale, weil die Familien mit der Beziehung eines jungen Liebespaares nicht einverstanden waren, flogen die Fäuste. Nach Bildinformationen waren es Mitglieder einer syrisch-kurdischen bzw. einer irakisch-kurdischen Familie. Das mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Ergebnis wurden 3 Personen leicht verletzt. Ja. Hm. Aber das war's noch nicht. Einen haben wir noch. Am Mittwochnachmittag ist ein Sicherheitsmitarbeiter an der Schule im Schillerpark in Berlin-Wedding mit einem Messer verletzt worden. Das berichtet die BZ. Nach bisherigem Stand soll ein 15-jähriger Schüler den 21-jährigen angegriffen und am Arm verletzt haben. Es wird nicht berichtet, dass dieser Schüler arabisch-muslimischen Hintergrundes ist, aber ich würde mal eine höhere Summe drauf verwetten, dass es so ist. Region und Tathergang sprechen da eine eindeutige Sprache. Oder liege ich da jetzt falsch, Charlie?
Nein, das hat zu meiner Schulzeit schon angefangen und das ist wirklich Jahrzehnte her.
Was?
Nein, es ist einfach tatsächlich in den Berliner Schulen und ich war auf keiner Problemschule, aber immer wenn es Stress gab, war es immer das gleiche Bild, ja. Und alle damals, die das vorausgesagt haben, die ja heute als Nazis bezeichnet werden, denen es ja nicht darum geht zu sagen, die sind doof und die sind blöd und wir können mit denen nicht oder sowas, sondern gesagt haben, hey, wir müssen hier was tun. Die sagen jetzt, haben wir ja gesagt. Und ich sage das jetzt wieder. Ja,
ja, ich habe es übrigens schon damals gesagt. Das war schon in der Grundschule so. Und schon damals war ich dann rechtsradikal. Ist das ein komischer Zufall, dass es immer Türken und Araber sind, die einen abziehen in der Berliner U-Bahn? Seltsam. Tja.
Aber komischerweise in meiner Kindheit, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, das ist ja auch so ein Melting Pot. Ja? Von sehr vielen Nationen waren auch sehr viele Gastarbeiter da. Da gab es keine Probleme. Aber vielleicht bin ich einfach zu alt.
Also wenn man jetzt mal ins Ruhrgebiet guckt, ich glaube, liebe Hörer, schreibt uns kräftig, wie
jetzt
es aussieht.
Jetzt ist was anderes. Aber also, ihr redeten gerade über eure Kindheit.
Naja, Milena, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber deine Kindheit liegt ein Hauch.
Ja, nur das habe ich ja gerade selber gesagt.
Okay. Themawechsel, Paul, ganz schnell.
aber trotzdem jetzt ist... Ne?
Gerade hat sich noch auf X jemand amüsiert und meinte, Milena dafür eine Spende angekündigt oder gesagt, eine Spende mitgeteilt, weil sie immer so herrlich gegen mich stichelt und so. Und deswegen, jetzt hat sie wieder etwas Geld verdient bei diesem einen Spender. Ja, herzlichen Gruß an den, wer auch immer du bist. Was ansonsten deutsche Spenden und Wirtschaftsleistungen angeht, da haben wir eine Meldung, mit der müssen wir zumachen. Denn ich glaube, in München, auf dem Flughafen München speziell, ist jetzt passiert, was einfach alle wahnsinnig verdient haben. Die in Deutschland noch immer Steuern zahlen, muss man sagen. Reitschuster schrieb, er wollte nie wieder über die Lufthansa schreiben, jetzt muss er aber doch. Und was da passiert ist, ganz ehrlich, hat sogar mich noch ein bisschen überrascht. Die Bild schreibt, es sollte ein kurzer Flug werden, 1 Stunde und 35 Minuten von München nach Kopenhagen. Doch als die 123 Passagiere am Donnerstag gegen 21.30 Uhr an Bord der Lufthansa-Maschine gingen, ahnten sie noch nicht, dass sie den Flieger erst 8 Stunden später wieder verlassen würden, ohne dass sich der Airbus auch nur 1 Meter bewegt hätte. Normalerweise werden die Passagiere dann mit Bussen zurück ins Terminal gebracht, wenn der Flieger nicht starten kann, doch nicht in dieser Nacht. Es fehlten Busse am Münchner Flughafen. Gegen 2 Uhr morgens sollten die Passagiere laut eines dänischen Blattes dann schließlich erfahren haben, dass der Flughafen München nun geschlossen sei und alle Busfahrer nach Hause gegangen seien, weil in München von 0 bis 5 Uhr das Nachtflugverbot gilt. Also ich halte fest, weil angeblich die Busfahrer nicht zur Verfügung standen, da mussten diese Lufthansa-Opfer in der Maschine nächtigen.
Das ist unglaublich. Die hatten ja auch nicht mal ausreichendes Essen und Trinken. Auch keine Decken. Die hatten nur ein paar Wasserflaschen. Ich meine, ich glaube, der ganze Flughafen ist nach Hause gegangen. Die hätten einen Bus auftreiben können. Die werden ja wohl einen auftreiben, der einen Bus fahren kann. Die könnten ja vielleicht Wasser organisieren. Erstmal für die Kinder, ja. Und da waren ja auch viele Kinder dabei. Nein, Die sagen dann, wir bedauern die damit entstandenen Unannehmlichkeiten.
Ja. Genau.
Ja, das ist unglaublich. Und sprechen dann von Engpässen bei den Vorfeldbussen. Engpässe? Nein, es war kein einziger da. Also, ich muss sagen, so ein Totalversagen, das ist für mich unvorstellbar. Ja.
Ich als Passagier hätte ich die Notrutsche aktiviert.
Ja, mir wäre das scheißegal gewesen. Ich auch, definitiv. Das hättest
du. Ja, aber du kannst die doch, selbst wenn das lange dauert und du hast gar keinen Bus oder, dann holst du sie mit großen Autos ab. Die haben doch
natürlich
da alle stehen.
Musst du nicht mal. Also, dieser schwanzlose Pilot, der da drin saß, den muss man als allererstes mal pelpen. Unfassbar. Denn selbstverständlich ist es nicht erlaubt, einfach so übers Vorfeld zu spazieren. Aus Gründen. Völlig richtig. Und deswegen ja normalerweise die Menschen mit Bussen gebracht. Aber selbstverständlich kann auch jeder, der so eine Vorfeldbetretungslizenz hat, als Gruppenführer fungieren. Jetzt gibt es wieder einen Nazi-Anwurf. Gruppenführer, das ist verboten.
Darf man nicht sagen. Grüne Gruppe hinter mir hier, bitte.
Gruppenführer geht gar nicht. Also jedenfalls, selbstverständlich kann man die Passagiere dann vor dem Airbus versammeln und kann sie herausführen und kann sie dann halt zu Fuß, wenn es sein muss, über das Feld führen. Und selbstverständlich, selbst wenn dann das Gepäck im Flugzeug verbleibt, kann man zumindest die Menschen befreien. Ja. Das ist also nichts weiter als bloße, eine Verkettung, die übliche deutsche Verkettung aus Opportunismus, Feigheit und widerwärtige Anpassung. Ich frage mich auch, also als Passagier wäre ich handgreiflich geworden, selbstverständlich wäre ich rausgegangen aus dem Ding. Kannst du irre, dass die das mitmachen.
Oh, im Flugzeug handgreiflich? Ja,
schon hat
Jörn Ratzinger
hat schon wieder ein Tag. Ernsthaft, also, das irre, ne? Kann man
ist doch glauben? Was dran gewesen, ich wusste es.
Kaum zu glauben, dass das möglich ist.
Ja, aber das ist Deutschland 26, ja, die Menschen sind egal.
Ja. Ne, und die Menschen,
das war schon früher so.
Sie wehren sich auch nicht. Eine ganze Flugzeugbesatzung lässt es mit sich machen.
Ich kenne das von der ARD früher. Wenn der Ü-Wagenfahrer damals seine Schicht beenden musste, um pünktlich wieder im Funkhaus zu sein, dann hat man auch mal eine Reportage unterbrochen, ist ins Funkhaus rein, mit einem anderen Ü-Wagenfahrer wieder rausgefahren. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass da sowas passiert ist. Und
bei RTL war das anders früher.
Ja, natürlich. ich kann aus Gründen, deutsche Flughäfen betrete ich eher nicht mehr so, aber für die Menschen, die von deutschen Flughäfen in den Urlaub fliegen müssen, ist das nochmal so ein Schlag ins Gesicht? Und ich kann nur sagen, die Deutschen zahlen die höchsten Flughafengebühren und dann kriegen sie nicht mal ein paar Busse organisiert. Das
Wahnsinn,
geht nicht.
Wahnsinn.
Ja. Aber es ist ja wirklich eine Parabel auf Deutschland im Ganzen, oder? Ich meine, sowohl die Passagiere da drin, die das mitmachen, dann diese Lufthansa, die aus meiner Sicht ja betrieben wird von der Deutschen Bahn. Wir wissen es nur alle nicht, weil mittlerweile ist ja die Servicequalität von Lufthansa und Deutscher Bahn komplett gleich. Und so wie ich Lufthansa verweigere ich auch die Deutsche Bahn und fliege dann außen rum. Aber irre. Also irre, da sitzen die da wirklich eine ganze Nacht in dem und keiner macht was.
Also keiner Wahnsinn. Macht was. Das ist das Irre. Schlimmste an der Sache.
Irre. Aber und auch dieser Flughafen. Ich meine, wenn ich da irgendwo Mitarbeiter in dem Flughafen wäre, würde ich da sagen, da würde ich da selber rausgehen und sagen, so Schluss jetzt.
Natürlich. Es ist so einfach zu lösen gewesen. Ja. Es ist verrückt.
Tja. Ja. So ist das halt. Deutschland als Lufthansa-Opfer, als selbstgewähltes. So ist es und so bleibt es, ihr Lieben, denn unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst nach Deutschland zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Trägerprogrammchef Charlie und Milena Preradovic. Das war Nummer 231 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin, denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche wieder auf paulbrandenburg.com/spende und wählt euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern sage ich herzlichen Dank und euch allen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.